Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen. Ist ja gar nicht so lange her, wo ich das letzte Mal da war oder Julia und ich das letzte Mal da gewesen sind. Und es ist irgendwie noch was Besonderes. Ich habe noch nie zu einer Gruppe geredet, die alle Masken auf hatten. Ist noch ein interessantes Bild. Vielleicht so zum Anfang, für einen Prediger ist es wichtig, so ein bisschen Resonanz aus dem Publikum zu bekommen. Ich habe gemerkt, das ist jetzt schwierig, wenn ich euch anschaue. Könnt ihr mal alle freundlich gucken? Und jetzt einmal gelangweilt? Aber ich glaube, da wird wirklich eine Herausforderung. Aber wir schaffen das. Ein Leben in Fülle. Wer wünscht sich das nicht? Ein Leben in Fülle, ein Leben, was wirklich glücklich macht. Ein Leben, was, man könnte fast sagen, keine Wünsche übrig lässt. Und ich glaube, insgeheim gibt es niemanden von uns, der nicht sagen würde, ja, das nehme ich. Und ich habe euch drei Personen mitgebracht. Wer weiß, wer das ist? Jimi Hendrix, genau. Nächste Person. Janis Joplin und... ist ein bisschen jünger. Kurt Cobain, genau. Die drei Personen haben etwas gemeinsam. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Die drei Personen gehören zum sogenannten Club 27. Berühmte Musiker, die im Alter von 27 Jahren verstorben sind. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, ich bin schon älter als die drei. Und diese drei haben in vielerlei Hinsicht oder in den Augen von vielen Menschen ein Leben gehabt, eigentlich in Fülle. Ein Leben, sie sind reich gewesen, sie haben viel Geld verdient, sie sind berühmt gewesen, sie standen im Rampenlicht, standen auf den Bühnen der Welt. Und man könnte ein Lebensmotto über ihr Leben schreiben, live fast, love hard, die young. Oder auf Deutsch, lebe schnell, liebe intensiv und sterbe früh. Die Frage ist, ist das ein Leben in Fülle? Ist das wirklich ein Leben, was mich glücklich macht? Sie sind nicht alle drei, sind alle drei nicht umsonst mit 27 gestorben. Sie haben sich alle das Leben genommen. Weil sie das Leben in Fülle, was sie eigentlich gesucht haben, nie bekommen haben. Wir möchten gemeinsam in die Bibel schauen und schauen, was sagt uns eigentlich die Bibel über das Leben in Fülle. Und ich lade euch dazu ein, ich möchte zu Anfang noch beten und Gott darum bitten, dass er uns Verständnis schenkt für sein Wort und dass wir uns darauf konzentrieren können. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute Morgen gemeinsam hier zusammenkommen können, um auf dein Wort zu hören. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns die Bibel, dein Wort geschenkt hast und dass du da durch die Bibel zu uns redest. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt, dass du alles wegnimmst, was uns daran hindert, auf dein Wort und auf deine Stimme zu hören. Amen. Ich lade euch ein, einen Text aufzuschlagen, wenn ihr eure eigene Bibel mit habt. Ansonsten dürft ihr auch mitlesen hier vorne. Aus Epheser 5, die Verse 15 bis 21. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinden in Ephesus. Ah genau, wenn einer noch eine Bibel gerne hätte, ich habe gerade gesehen, ihr dürft euch gerade hinten noch eine nehmen oder hochstrecken, ihr bekommt sie sogar an den Platz gebracht. Das ist ein richtiger Service. Epheser 5, Vers 15 bis 21. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles. im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Paulus redet hier von einem Leben in Fülle. Und wir möchten uns gemeinsam anschauen, wie dieses Leben in Fülle, was Paulus hier in den Versen beschreibt, wie das Leben eigentlich aussieht. Und wir werden ein bisschen anders vorgehen als sonst. Sonst geht man bei einem Bibeltext meistens vom ersten Vers zum letzten. Wir werden in der Mitte einsteigen und uns die ersten Verse am Ende anschauen. Und werden gemeinsam entdecken, was ist ein Leben in Fülle nach der Bibel. Es ist auch ein Leben unter dem Motto Live fast, love hard, die young. Oder bietet die Bibel uns etwas anderes? Paulus schreibt dort im 18. Vers, im 5. Kapitel im Epheserbrief, schreibt er: Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Ganz wichtig am Anfang, Paulus schreibt hier nicht, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen. Das steht hier nicht. Aber er schreibt, berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt. Ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast selber. Es gibt beim Alkohol eine Grenze. Wenn man die Grenze überschreitet, dann tut man Dinge, die man nie tun würde sonst. Die auf gut Deutsch meistens auch eher dumm sind. Und im Normalfall bereut man diese Dinge am nächsten Tag, wenn man sich daran erinnern kann, was man getan hat. Ich glaube, wenn Paulus heutzutage leben würde, dann zur Zeit heute, würde dort nicht nur Alkohol stehen, sondern ich glaube, Paulus würde auch von Drogen reden. Dinge, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind. Dass wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben. Dass wir Dinge tun, die für uns nicht gut sind, die für andere nicht gut sind und die wir ganz sicher am nächsten Tag bereuen werden. Und die drei Personen, die wir eben gesehen haben, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Kurt Cobain, Alkohol und Drogen waren Teil ihres Lebens. Sogar ein sehr großer Teil ihres Lebens. Janis Joplin beispielsweise ist, woran ist sie gestorben? An Heroin. An einer Überdosis Heroin ist sie gestorben. Kurt Cobain hat sich erschossen unter Heroineinfluss. Also ein sehr großer Teil ihres Lebens bestand eigentlich darin, sich zu berauschen mit Rauschmitteln und gar nicht mehr Herr ihrer Sinne zu sein. Und der Punkt ist ja, wenn wir uns berauschen, und wir merken es schon, wenn wir uns mit Alkohol volllaufen lassen, am nächsten Tag, wenn wir wach werden und einen Kater haben, wir sind einfach leer. Dieses besondere Gefühl, was wir uns erhofft hatten durch den Alkohol, ist einfach weg. Und wir sind wie leer zurückgelassen. Man könnte sagen, eigentlich ein Leben, wo wir uns volllaufen lassen mit irgendwelchen Dingen, die unsere Sinne vernebeln, ist kein Leben in Fülle, sondern eigentlich ein Leben, was nichts anderes macht, als uns leer zurückzulassen. Und es ist eigentlich ein Leben, wo wir nach etwas suchen, und es nicht bekommen. Man könnte sagen, die Bibel sagt zum Beispiel, im Buch Prediger spricht sie von einem Haschen nach Wind. Etwas hinterherlaufen und es nicht bekommen. Das Leben in Fülle zu suchen, aber es eigentlich nicht zu bekommen, sondern leer zurückzubleiben. Über dem Leben von Janis Joplin, jemand hat einmal gesagt über sie, always on the search for happiness, but never finding it. Auf Deutsch heißt es so viel wie, sie war immer auf der Suche danach, glücklich zu werden, aber sie hat es nicht gefunden. Sie hat es einfach nicht gefunden. Sie hat dieses Glück, diese Zufriedenheit, dieses Leben in Fülle, wo sie auf der Suche nach war, hat sie nie gefunden. Und Gott bietet uns eine Alternative an, eine Alternative zu live fast, love hard, die young oder zu vielem anderen, was wir in dieser Welt finden. Gott bietet uns eine Alternative an. Er verspricht uns ein Leben, was uns wirklich erfüllt. Ein Leben, was diese Suche nach dem Glück, diese Suche nach der Zufriedenheit, danach glücklich zu sein, wirklich stillen kann. Und Paulus sagt, dieses Leben ist nicht ein Leben, wo wir uns volllaufen lassen oder berauschen lassen mit Wein oder Alkohol oder sonstigen Sachen, Es kann übrigens auch, können auch andere Süchte sein. Manche Leute leiden zum Beispiel an Kaufsucht. Auch damit berauschen wir uns, dass wir immer wieder Dinge kaufen, doch am Ende bleiben wir leer zurück. Und Paulus sagt, das hilft uns nicht, sondern lasst euch von dem Geist erfüllen. Je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung habt, steht da beispielsweise auch Heiliger Geist. Also es geht um den Geist Gottes, um den Heiligen Geist. Paulus sagt, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das ist die Alternative zu dem Leben, wo wir uns mit irgendwelchen anderen Dingen volllaufen lassen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht dieses Leben denn aus, dieses Leben im Geist? Und Paulus ist so freundlich und er schreibt es uns auf in den Versen 19 bis 21. Dort schreibt er, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Hier führt Paulus aus, wie dieses Leben in Fülle aussieht. Er schreibt vorher, wir sollen uns von dem Heiligen Geist oder von dem Geist Gottes erfüllen lassen. Und die Bibel sagt uns, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der in einer Beziehung mit Gott lebt, hat den Heiligen Geist. Das verspricht uns die Bibel. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir mit Jesus Christus leben. Und das, was Paulus hier schreibt, ist eine Einladung, die Gott uns schenkt, die Gott uns gibt. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, heißt es nicht von automatisch, wir haben ein erfülltes Leben. Wir haben ein Leben, was einfach nur glücklich ist, wo wir zufrieden sind, zutiefst zufrieden. Aber Gott lädt uns ein zu diesem Leben. Ich glaube, wir können es ablehnen, auch wenn wir den Heiligen Geist haben, aber er lädt uns ein dazu. Und wir sehen hier vier Dinge, zu denen Paulus uns einlädt. Das erste, wo er sagt, ein Leben mit Fülle hat etwas damit zu tun, man könnte sagen, was wir im ersten Satz lesen oder im zweiten Teil von dem Satz, der schon im vorherigen Vers angefangen hat, dass es darum geht, dass wir uns gegenseitig oder gemeinsam ermutigen. Ein Leben in Fülle ist ein Leben, wo wir uns gemeinsam ermutigen. Und zwar nicht auf der Arbeit, nicht im Verein irgendwo bei unserem Hobby, auch nicht in der Familie zu Hause, sondern vor allem, Paulus schreibt hier, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Es sind Dinge, die vorkommen dort, wo die gleiche Lebensgrundlage ist. Also nicht der gleiche soziale Stand, sondern die gleiche Lebensgrundlage im Sinn von, dass wir an den gleichen Gott glauben, an den Schöpfer von Himmel und Erde, an Jesus Christus, unseren Herrn glauben. Dort, wo das der Fall ist, dort können wir uns gemeinsam ermutigen. In Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Psalmen ist ja relativ einfach, was damit gemeint ist. Es gibt ein relativ großes Buch in der Bibel, nennt sich Psalmen. Da haben die Schreiber haben dort Lieder aufgeschrieben, Gedichte aufgeschrieben, geistliche Lieder. Mit geistlichen Liedern und Lobgesängen sind zuerst einmal auch die geistlichen Lieder und Lobgesänge gemeint, die Bibel kennt, also die wir hier in der Bibel finden. Es sind ja nicht nur die Psalmen, die Lieder gewesen sind, sondern an vielen Stellen in der Bibel finden wir Lieder. Aber natürlich auch geistliche Lieder und Lobgesänge, die von Gläubigen geschrieben wurde, die wir zum Beispiel gerade eben gesungen haben. Manchmal würde ich mir wünschen, noch viel mehr Lieder gäbe es, wo Psalmen vertont worden sind oder Bibeltexte vertont worden sind. Ihr habt ja auch Musik oder musikalisch Begabte in der Gemeinde, das weiß ich zufälligerweise. Vielleicht könnt ihr euch ja mal hinsetzen und noch mehr Texte aus der Bibel vertonen, weil das kommt am nächsten an das, was Paulus hier eigentlich schreibt. Und trotzdem gilt natürlich auch die Lieder, die heute geschrieben werden von Gläubigen, auch die gelten als, können uns als Ermutigung dienen. Und Paulus sagt, ein Leben in Fülle ist ein Leben, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Und das passiert hier in der Gemeinde, auch hier in Kriens, in der FEG Haupt Kriens. Dort passiert die gegenseitige Ermutigung. Das zweite, was Paulus uns nennt, er spricht davon, und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Das zweite, was Paulus uns anbietet, er sagt, ein Leben in Fülle ist ein Leben, wo wir Gott loben. Und auch das haben wir eben getan. Zum Beispiel in Liedern. Aber Gott loben tun wir auch, indem, dass wir erzählen von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Indem, dass wir zu Gott kommen im Gebet und zu ihm beten, auch zu ihm flehen und zu ihm schreien mit dem, was uns Sorgen macht, mit dem, was uns bedrückt. Ein Leben in Fülle ist ein Leben, wo wir zu Gott kommen, ihm loben, wo wir zu ihm kommen mit unseren Anliegen. Und dann geht Paulus weiter in einem dritten und er sagt, und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Die ersten zwei Sachen sind ja eigentlich relativ easy. Also sich zu treffen und gegenseitig zu ermutigen, Gott zu loben mit Liedern, mit Gebet. Es fällt den meisten von uns relativ einfach. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Das, was Paulus, die nächsten zwei Punkte, die Paulus sagt, da muss man zum Teil schlucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du liest und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles. Das ist schon eine starke Aussage, die Paulus hier gebraucht. Und ich glaube, wir kennen es alle. Es gibt Dinge in unserem Leben, die hätten wir am liebsten nicht. Dinge in unserem Leben, wo wir trauern. Menschen, die wir verlieren. Dinge, die uns selber passieren. Krankheiten. Vielleicht verlieren wir unseren Job. Und es sind Dinge, wo wir uns fragen, ja Mensch, wie kann ich Gott eigentlich danken dafür? Da gibt's doch gar nichts zu danken. Wichtig ist, Paulus sagt hier nicht, dass wir nicht trauern dürfen oder trauern sollen. Paulus sagt hier nicht, dass wir nicht mit dem, was uns Sorgen macht, mit dem, was uns belastet, zu Gott kommen sollen und ihn anflehen sollen, dass er es ändert. Aber was meint Paulus hier, wenn er davon spricht, dass wir Gott danken sollen zu jeder Zeit und für alles? Ich möchte euch aus meinem Verwandtenkreis ein Beispiel erzählen. Ich habe zwei näher oder weniger nah verwandte Ehepaare, die beide ihre Tochter oder eine Tochter verloren haben. Und ich glaube, es ist für Eltern nie schön, wenn das Kind vor einem stirbt. Für viele Eltern ist es eigentlich das Dramatischste, was passieren kann, wenn mein Kind stirbt vor mir. Das ist so etwas, was nicht passieren darf. Und das eine Ehepaar, sie haben sehr zu kämpfen damit gehabt. Und sie haben Gott immer Vorwürfe gemacht. Für sie war klar, Gott hat einen Fehler gemacht. Als ihre Tochter gestorben ist, hat Gott einen Fehler gemacht. Die Tochter hätte nicht sterben dürfen. Sie hätten doch erst sterben sollen. Das, was passiert ist, war ein Fehler, den Gott einfach gemacht hat. Und das andere Ehepaar sind meine Großeltern. Vor einigen Jahren ist meine Tante verstorben. Und ich weiß, meine Großeltern haben getrauert auch um ihre Tochter, was selbstverständlich ist. Aber ich weiß von meinen Großeltern, für sie war nie die Frage oder für sie war nie das Thema, Gott hat einen Fehler gemacht. Für sie war immer klar, Gott macht keine Fehler. Auch wenn meine Tochter stirbt, Gott hat keinen Fehler gemacht. Und für sie war klar, sie haben sich immer daran erinnert, an das Schöne, was sie mit ihrer Tochter erleben durften. Trotz der ganzen oder auch in der ganzen Trauer, die sie erlebt haben. Und ich glaube, bei dem, was Paulus hier schreibt, geht es nicht darum, dass wir nur wie ein Honigkuchenpferd durch die Welt rennen sollen, mit einem Grinsen auf dem Gesicht und für alles, was passiert, einfach lächelnd Gott Danke sagen sollen. Ich glaube, das ist nicht das, was Paulus hier meint, sondern es geht vielmehr um eine Einstellung in unserem Leben, um eine Herzenshaltung, könnte man sagen. Anzuerkennen, Gott macht keinen Fehler, selbst dann, wenn ich es nicht verstehe. Gott schenkt mir so viel, wo ich dankbar für sein kann. Jeder einzelne Tag, wo ich morgens aufstehe, ist nicht mein Verdienst. Wenn ich wach werde, ist es ein Geschenk von Gott. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass meine Lungen arbeiten, dass ich Sauerstoff bekomme, dass ich lebe. Das ist nichts, was wir uns irgendwie verdienen. Gott, oder es gibt so viel, was Gott uns anbietet, was Gott uns schenkt. Das Problem ist, wir sehen ganz schnell einfach das, was schlecht ist. Das, was uns Sorgen macht. Das, wo wir das Gefühl haben, das ist doch ungerecht. Es kann doch nicht sein, dass mir das passiert und den anderen geht's gut. Und ich glaube, wenn es darum geht, Gott Danke zu sagen zu jeder Zeit und für alles, geht es nicht darum, einfach ein Grinsen auf dem Gesicht zu haben, sondern es geht darum, eine Haltung zu haben gegenüber Gott. Ihm dankbar zu sein für das Leben, was er mir schenkt. Und anzuerkennen, Gott macht keine Fehler. Selbst wenn Dinge passieren, die ich überhaupt nicht verstehe, und es wird Dinge geben, die werden wir hier auf der Erde nicht verstehen. Warum Gott das zulässt, wir werden es nicht verstehen. Wenn wir eines Tages in der Herrlichkeit bei ihm sind, dann werden uns wahrscheinlich viele Dinge aufgehen und wir werden uns an den Kopf fassen und denken, ja, das hätte ich ja eigentlich damals schon wissen sollen. Gott macht keine Fehler. Ein viertes, was Paulus hier schreibt, er sagt in Vers 21, in der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Und ich glaube, dass das für die meisten Menschen in dieser Welt noch viel schwieriger ist als das dritte, was der Paulus davor schreibt. Und ich glaube auch, dass das, was Paulus hier schreibt, in der Furcht Gottes ordnet euch einander unter, ist einer der Gründe, ich würde nicht sagen der einzige und auch nicht der absolute Grund, aber einer der Gründe, warum selbst gläubige Christen, viele gläubige Christen kein erfülltes Leben haben. In ihrem Leben auf der Suche nach etwas sind, nach dem Leben in Fülle, was sie aber nicht bekommen, weil sie nicht bereit sind, dieses Geschenk, was Paulus hier anspricht, das Geschenk der Unterordnung anzunehmen. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat ganz am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, hat er auch uns Menschen geschaffen. Und als er die Welt geschaffen hat, man spricht in der Theologie von der sogenannten Schöpfungsordnung. Er hat eine Ordnung in die Schöpfung hineingelegt. Zum Beispiel die Ordnung, dass es die Sonne scheint, die Sonne wieder untergeht, dass Tag und Nacht ist. Es ist eine Ordnung, die in der Schöpfung drin ist, die wir Menschen auch nicht umkehren können. Gott hat noch etwas anderes auch in die Schöpfung hineingelegt, eine Ordnung, zum Beispiel, dass er den Mann zuerst geschaffen hat und dann die Frau. Wenn ihr mich fragt, warum es so ist, ich kann euch die Frage nicht beantworten. Niemand wird euch die Frage beantworten können, warum Gott zuerst den Mann geschaffen hat und dann die Frau. Es ist ein Mysterium, was uns wahrscheinlich immer verschlossen bleiben wird hier auf dieser Erde. Aber Gott hat es so in diese Welt hineingelegt. Und das ist das, was Paulus dann auch aufgreift, diese Ordnung an einer anderen Stelle, wo er dann schreibt, zum Beispiel, der Mann ist das Haupt der Familie. Oder wo er auch den Männern eine besondere geistliche Verantwortung übertragen wird. Und das ist eine Ordnung, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Aber Unterordnung ist etwas, was uns Menschen extrem schwerfällt. Und es hat nicht mal nur was mit dem zu tun, was ich gerade angesprochen habe, sondern es geht ja viel weiter. Unterordnung hat ja zum Beispiel auch schon, auch als Kind bin ich verpflichtet, meinen Eltern mich unterzuordnen. Als Arbeitnehmer bin ich verpflichtet, mich meinem Chef unterzuordnen. Und auch davon spricht die Bibel übrigens, genauso wie von der anderen Unterordnung. Unterordnung ist etwas, was die Bibel interessanterweise für gut heißt. Und es ist etwas, wo wir Menschen extrem mit zu kämpfen haben. Wer lässt sich schon gerne oder wer ordnet sich schon gerne jemand anderem unter? Wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube niemand. Es geht uns eigentlich, könnte man sagen sogar, gegen den Strich. Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 23, Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Es ist etwas, was völlig konträr ist zu dem Denken von uns Menschen. Völlig entgegengesetzt zu dem, was wir eigentlich gelehrt bekommen in dieser Welt. Der Größte soll euer Diener sein. Wie schwachsinnig ist das denn? Wieso soll der Chef mein Diener sein? Und am besten sehen wir es eigentlich an Jesus Christus selber. Jesus als Gott ist Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Und er ist nicht auf diese Erde gekommen, um uns Menschen um uns Menschen zu zeigen, wie es geht, sondern ist auf diese Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen. Obwohl er eigentlich viel, viel höher steht in der Ordnung, die Gott in diese Welt hineingelegt hat als wir. Er ist Gott, wir sind das Geschöpf. Er ist der Schöpfer, wir sind von ihm geschaffen. Und er wird Mensch, kommt in diese Welt, um uns zu dienen. Und Jesus hat nicht ein unerfülltes Leben gehabt hier auf dieser Erde. Ich glaube, wenn jemand ein erfülltes Leben auf dieser Erde gehabt hat, dann war es Jesus Christus. Obwohl er nur auf dieser Erde war, um uns Menschen zu dienen. Ein Leben in Fülle ist ein Leben des Dienens, ein Leben des gegenseitigen Unterordnens. Und das ist das, was Paulus uns, wie erreicht es uns eigentlich hin? Und er sagt, das ist das Leben in Fülle. Und es liegt parat. Ihr müsst es eigentlich nur ergreifen. Es liegt parat in der gegenseitigen Ermutigung. Darin, dass wir Gott loben. Darin, dass wir Gott danken, dass wir anerkennen, Gott macht keine Fehler. Gott schenkt mir so viel in meinem Leben. Und darin, dass wir uns einander unterordnen. Ich habe gesagt, wir kommen am Ende zu den Versen vom Anfang. Das Interessante ist ja, Paulus startet diesen oder fängt eigentlich diesen Abschnitt an mit den Worten, so achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Paulus spricht hier etwas an, er sagt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten zu leben. Die eine Möglichkeit ist, wir leben als unweise Menschen. Oder an anderer Stelle sagt die Bibel, spricht sie von törichten Menschen. Die Übersetzung jetzt in so Deutsch, was man verwendet, wäre dumme Leute. Also als dumme Leute leben. Die andere Möglichkeit ist es, als weise Leute leben, als kluge Leute zu leben. Diese zwei Möglichkeiten, sagt Paulus, gibt es. Und ihr könnt euch entscheiden. Wenn die Bibel von törichten Menschen redet, dann lesen wir zum Beispiel im Psalm 14, Vers 1, was sie damit meint. Die Toren sprechen in ihrem Herz, es gibt keinen Gott. Also die Toren, die Unweisen, die vergleicht die Bibel mit Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Die so leben, als gäbe es keinen Gott. Und die weisen Menschen vergleicht die Bibel eigentlich mit Leuten, zum Beispiel Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Man könnte sagen, Menschen, die in einer Beziehung zu Gott leben. Jetzt ist es so, Paulus schreibt diesen Abschnitt ja nicht einfach an Menschen in der ganzen Welt, sondern zuerst hat er diesen Abschnitt oder diesen Brief geschrieben an eine Gemeinde oder an Gemeinden in dem Raum Ephesus. Und die Leute, die den Brief gelesen haben, waren gläubige Christen. Sie haben an Jesus Christus geglaubt. Das heißt, Paulus muss damit auch noch etwas anderes vor Augen gehabt haben, mit Unweise und Weise. Damit muss er vor Augen gehabt haben, auch dass gläubige Christen, Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen, die den Heiligen Geist haben in ihrem Leben, dass sie trotzdem unweise leben können oder man könnte sagen, dumm leben können oder klug leben können, weise leben können. Gott hat uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Als er uns geschaffen hat, hat er uns als sein Ebenbild geschaffen. Er sagt sogar, die Schöpfung ist sehr gut. Und wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Das Problem ist, wir Menschen haben die Gemeinschaft abgebrochen mit Gott. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt hergehen und sagen, unseren mit dem Finger auf Adam zeigen, ja, Adam, du hast es verbockt. So wie Adam seinen Finger auf Eva gezeigt hat, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, dass ich von der Frucht gegessen habe. Auch wir Menschen heute brechen die Beziehung zu Gott ab. Immer dann, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, so wie sich Gott das Leben für uns Menschen nicht vorgestellt hat, immer dann ist es eigentlich ein Zeichen davon, dass wir die Beziehung zu Gott als Menschen abgebrochen haben. Und das Problem ist, wir können die Beziehung nicht wiederherstellen. Und deswegen ist Jesus gekommen, um uns Menschen zu dienen. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben, dafür, dass wir die Beziehung kaputt gemacht haben. Die Strafe, die wir hätten tragen müssen, dadurch, dass wir die Beziehung kaputt gemacht haben, war der Tod. Und zwar der Tod auf ewig. Denn wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Aber Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ich trage die Strafe. Und jeder, der an mich glaubt, der darf leben. Der darf leben, selbst wenn er stirbt. Weil hier werden wir irgendwann alle sterben auf dieser Erde. Der eine wird vielleicht 60, der andere 70, der andere wird sogar 80 oder 90. Aber irgendwann werden wir alle sterben. Und die Frage ist dann, wie es weitergeht. Weil wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir die Beziehung zu Gott haben, dann wird unsere Ewigkeit, werden wir im Himmel bei Gott verbringen, in der Herrlichkeit bei ihm. Wenn wir die Beziehung nicht haben, dann werden wir getrennt von seiner Liebe die Ewigkeit verbringen. Die Bibel sagt dazu die Hölle. Und Paulus sagt, es ist eine böse Zeit oder böse Tage, in der wir leben. Rainer hat auch eben schon ein bisschen davon eigentlich gesagt oder berichtet. Das, was wir um uns herum sehen, ist eigentlich ein Zeichen davon, dass wir in böser Zeit leben, in bösen Tagen leben. Es wird so deutlich, dass die Beziehung zu Gott kaputt ist. Überall, wenn wir um uns herum schauen, selbst dann, wenn wir unser eigenes Leben schauen, sehen wir, dass es eine böse Zeit ist. Und Paulus sagt, kostet die Zeit aus. Die Zeit, die Gott euch gibt, die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, lebt weise. Und vor allem dann, wenn ihr die Beziehung zu Gott habt, weil ein Leben in Fülle ist nur in der Beziehung zu Gott möglich. Weil es nur möglich ist, wenn wir den Heiligen Geist haben. Aber lebt weise, wenn ihr den Heiligen Geist habt. Lebt nicht töricht, lebt nicht dumm. Und was Paulus damit meint ist, ich glaube, wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir ein Leben führen, was ähnlich ist wie das Leben von den drei Personen dort vorne. Ein ähnliches Lebensmotto können wir haben. Wir können uns auch füllen mit Dingen, die aber eigentlich diese Sehnsucht nach einem erfüllten Leben gar nicht stillen können. Sie werden uns vielleicht kurz Befriedigung schenken, wenn ich mir etwas Neues kaufe, wenn ich in meiner Firma die Karriereleiter hochgehe, aufsteige. Es ist etwas, was mir vielleicht auf kurze Zeit Glück verschaffen kann. Aber es ist nichts, was mir wirklich ein erfülltes Leben schenken kann. Die drei Menschen, es waren alles reiche Menschen. Sie hatten das Geld, um sich alles zu kaufen, was sie sich hätten kaufen können. Aber das Geld hat sie nicht glücklich gemacht. Das Geld hat nur dafür gesorgt, dass sie noch andere Sorgen hatten. Aber es hat sie nicht zufriedengestellt. Es hat ihnen keine Erfüllung im Leben geschenkt. Deswegen haben sie sich entschieden dazu, ihr Leben zu beenden. Aber Gott bietet uns an. Er reicht uns eigentlich die Hand hin und er sagt, das Leben in Fülle, es ist bereitet. Es ist da. Wenn du in einer Beziehung mit mir lebst, dann ist das Leben in Fülle möglich. Hier auf dieser Erde. Du musst einfach hergehen und es ergreifen. In der gegenseitigen Ermutigung, im Gott loben, Gott Danke sagen und in der Dankeshaltung vor Gott leben, anzuerkennen, er macht keine Fehler. Und in der gegenseitigen Unterordnung, im Dienst für den anderen, das ist ein Leben, was uns wirklich erfüllen wird. Ein Leben, was keine Wünsche übrig lässt. Selbst dann, wenn die Lebensumstände vielleicht extrem miserabel sind. Wenn ich unheilbar krank bin, wenn ich meine Arbeitsstelle verloren habe und seit Jahren auf Arbeitssuche bin, wenn mein Ehepartner mich verlassen hat, wenn meine Kinder nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, wenn auf meinem Bankkonto nur noch rote Zahlen sind, spielt keine Rolle. Das Leben in Fülle ist nicht gebunden an meine Umstände. Ist auch nicht gebunden daran, ob wir jetzt eine Maske tragen oder nicht. Ob du dich mit Corona infizierst oder nicht, sondern das Leben in Fülle ist gebunden an die Beziehung zu Gott und daran, dass wir das ergreifen, was Gott uns eigentlich hinstreckt, was er bereithält in dem, was wir gerade eben in dem Text entdeckt haben. Wie startest du morgen wieder in die Woche? Ich möchte dich herausfordern, jeden Einzelnen von uns ganz bewusst unser Leben weise zu gestalten. Dieses Leben, was Gott uns hinreicht, zu ergreifen. Und das ist eine Entscheidung, die ich Tag für Tag treffen muss. Weil die Herausforderung ist immer und immer wieder da, zu sagen, Mensch, eigentlich könnte doch vielleicht auch noch etwas anderes geben. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken dafür. Danken dafür vor allem, dass wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit dir zu haben. Weil du auf die Erde gekommen bist in Jesus Christus und uns Menschen gedient hast, in einer Art und Weise, wie es niemand zuvor und niemand nach dir getan hat und niemand mehr tun wird. Du bist für uns ans Kreuz gegangen und bist für uns gestorben. Hab Dank dafür. Und ich bitte dich für jeden, der in dem Raum sitzt und der nicht mit Überzeugung sagen kann, ja, ich glaube an Jesus, dass du ihm jetzt begegnest, am heutigen Tag. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, der hier sitzt, dass wir hergehen und nicht auf der Suche bleiben zu diesem Leben in der Fülle, dass wir nicht und die Fülle irgendwo suchen, wo wir sie gar nicht bekommen können, sondern dass wir hergehen und das Angebot, was du uns machst, dass wir es annehmen und das Leben in Fülle ergreifen. Selbst dann, wenn es für uns, in den Augen von uns, in den Augen von den Menschen in dieser Welt völlig unlogisch erscheint. Aber wir wollen darauf vertrauen, du wirst uns wirklich Erfüllung schenken, wenn wir das ergreifen, was du uns in deinem Wort parat hältst. Hab Dank dafür, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns und du wirst mit uns in den Rest vom Sonntag gehen und auch in die neue Woche. Hab Dank dafür. Amen.